Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Hartwige Zeit von hier. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 169. Folge von Verkocht und abgedreht. Ich bin immer noch etwas verschnieft. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel. Und Ricky, ich muss dir sagen, du siehst exakt so aus wie letzte Woche.
Ich bin also gar nicht gealtert.
Du hast auch das gleiche T-Shirt an. Du siehst einfach als hätten wir einfach letzte Woche weiter aufgezeichnet. Aber das kann ja gar nicht. Wir sind ja eine Woche später.
Sollen wir die Katze aus dem Sack lassen?
Was denn?
Nee.
Nein.
Nein.
Heute ist der 25. Juli.
Ja.
2024. Habe ich mich jetzt auch nicht verrechnet? Nee, habe ich mich nicht verrechnet. Sag mal, ich wollte dich das tatsächlich in der letzten Woche aber auch schon gefragt haben. Seit dem 1. Juli ist ja die Pflicht entfallen, dass Vermieter Kabel, nee, andersrum. Also die Kabelanschlusspflicht ist ja weggefallen. Und es war ja die große Angst zum 1. Juli. Du guckst gerade so, als hättest du es gar nicht mitbekommen.
Nö.
Ah, also tatsächlich, der Vermieter musste ja den Kabelanschluss zur Verfügung stellen und das auf die Mietparteien, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, aufteilen oder komplett umlegen. Diese Pflicht ist komplett weg, beziehungsweise der Mieter hat jetzt auch kein Recht mehr drauf, theoretisch vom Vermieter einen Anschluss zu bekommen.
Weil die Technik überholt ist.
Ja, und weil mittlerweile einfach so viele unterschiedliche Empfangsmöglichkeiten gibt. Mhm. Wo aber die große Angst und der große Aufschrei war, was passiert mit den ganzen alten Menschen, die überhaupt gar keine Ahnung von IPTV, Satellitenbums und so, ne? Und was passiert mit denen, wo dann einfach zum 1. Juli der Fernseher ausgeht? Da du es jetzt gar nicht mitbekommen hast, ist es schwierig, mit dir darüber zu reden.
Ja.
Ich habe nämlich seit dem 1. Juli auch nichts mehr darüber gehört. Weil so ein großes Problem, wie alle vorher geschrien haben, kann es ja gar nicht gewesen sein. Deswegen aber mal die Frage, wie guckst du denn lineares Fernsehen? Mit welcher Technik?
Oh, gar nicht mehr. Ich gucke fast ausschließlich am Laptop. Und auch seltenst linear, sondern meistens Mediathek, wenn ich Zeit habe.
Okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel in der ZDF-Mediathek auf live gehst, dann bist du ja quasi linear, dann streamst du nur linear TV.
Richtig, ja genau. Mhm. Es gibt hier im Haus einen Fernseher, aber ich gucke fast ausschließlich Laptop.
Mhm. Das ist ja von der Größe auch, taugt dir das was?
Ja, das ist dann so sofamäßig oder am Schreibtisch oder am Küchentisch oder so. Und dann meistens so für eine Doku oder eine Folge von einer Serie oder so. Und dann manchmal sogar im Bett. Mhm. So auf dem Knie und dann Ende. Dann schlafe ich.
Boah, ich habe seit 13 Jahren zum ersten Mal wieder einen Fernseher im Schlafzimmer.
Wow.
Hatte ich 13 Jahre lang nicht und jetzt hat sich das ergeben, weil einer über war quasi. Mhm. Und ich dachte, das muss man ja nicht wegschmeißen. Und ich hätte da noch eine Wand übrig am Fußende. komischerweise stand da eine Wand, da war nichts. Da war nichts dran. Und dann war ich ja in der letzten Woche krank auch, ne? War ich, glaube ich, 2 Tage im Bett gelegen, richtig. Ja, schon geil, Fernseher im Bett. Ja. Also da guckt man auch Sachen, also ich fand es mal wieder ganz geil, weil ich habe mal wieder ganz unironisch und ohne Beruf zum Beispiel Baris Ferraris 2 Tage mir hintereinander angeguckt. Mhm. Und so Sachen. Manchmal ist dann schon cool zu sehen, was tagsüber im Fernsehen kommt.
Ja. Aber irgendwann hast du die auch tot geguckt. Ne? Ich war im Winter 10 Tage im Krankenhaus und habe alle möglichen Serien auf Netflix geguckt und alles, was mir so zwischen die Finger kam und so, und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr.
Ja, ich muss sagen, ich hatte mir das auch viel, viel romantischer vorgestellt, 2 Tage im Bett zu bleiben. Mhm. Weil ich habe einfach fast mal viel geschlafen. Und dann habe ich immer ein bisschen Fernsehen geguckt und dann war aber auch schon, dann musste, habe ich schon wieder irgendwas gemacht, Essen vorbereitet oder irgendwie, also so richtig jetzt Stunden über Stunden da Fernsehen glotzen, macht man dann ja auch nicht.
Nee, nee.
Also weil ich habe das ja nicht aus Spaß gemacht, weil, sondern mir ging es einfach echt dreckig. So, ja.
Aber ich weiß auch ehrlich gesagt, nicht, wie ich das früher geschafft habe, so Sachen wie Breaking Bad, so 8 Folgen hintereinander zu gucken. Bis 4 Uhr morgens oder so.
Ja, doch, das kann ich schon.
Ja, das kann ich nicht mehr. Ich glaube, ich bin zu alt für so.
Nee, also, hast du die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr?
Ja, und ich werde einfach müde.
Okay, das sind ja aber 2 unterschiedliche Sachen, weil ich manchmal erwische ich mich dabei, dass ich mich dann auch so runterpushen muss, wo ich sage, jetzt guck den Film doch mal bitte in Ruhe zu Ende. Also es passiert mir manchmal zum Beispiel, wenn ich abends spät irgendwie, dann habe ich irgendwie nur einen Laptop auf dem Schoß, Glotze läuft und dann kommt ein Film, fängt irgendwie an, wo ich denke, ach, den kannst du ja gucken. Oft ein Film, den ich dann schon kenne oder so. Und dann während des Films fällt mir wieder was ein und zack, habe ich wieder einen Laptop auf dem Schoß, wo ich denke so, guck doch, setz dich doch einfach mal hin, guck doch ja. Einfach mal geradeaus und komm mal runter jetzt. Es ist 21:30, so nach dem Motto. Ja.
Wenn ich das tue, schalte ich oft das Fernsehprogramm aus. Mhm. Weil ich kriege nichts mehr mit. Ich kann mich nur auf eins konzentrieren.
Ja, das macht mir dann oft nichts, ehrlich gesagt, dass ich vom Fernsehen nichts mehr mitbekomme. Der läuft einfach.
Ja.
Dann so als Licht. Das ist eine total sparsame Beleuchtung.
Ja, klar.
Gut, aber zu meiner Eingangsfrage, die ist ja jetzt final eigentlich nicht geklärt, weil du weißt ja noch nicht mal, wie du Fernsehen guckst, außer über Internet.
Nee, eben. Also gar nicht mehr linear.
Nee, weil der Trend, glaube ich, geht dahin. Ich habe es jetzt auch gemacht. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr am Kabel oder am Satellit, sondern es gibt ja auch so Anbieter, die lineares Fernsehen anbieten. Also alle Sender in einer ja. App. Mhm. Da kannst du dann in dem Dingen auch aufnehmen, dir Sendungen aufnehmen. Und das ist viel günstiger als Kabel. Ja. Und HD Plus vor allen Dingen. Also weil selbst wenn du Satellit hast, was ja eigentlich im Prinzip umsonst ist, musst du ja die HD-Option dazu buchen. Mhm. Kostet irgendwie auch 8 €. Und die meisten dieser Vollpaketanbieter zahlst du 5 € im Monat, hast alles, kannst auf vielen Geräten gucken. Und auch, wie gesagt, aufnehmen. Kannst du tagsüber am Handy sagen, ich will heute Abend die Sendung gucken und dann kommst du nach Hause und das streamst. Das ist so, das macht, diese Anbieter machen Linearfernsehen zum Streaming.
Ja, ja, genau. Mhm.
Das ist echt ganz praktisch.
Und du hast für kleinste Kohle auch noch irgendwie Netflix und Disney und wie sie alle heißen dabei.
Ja. Ja gut, so viel dazu.
Ja, die Fernsehwelt verändert sich. Die verändert sich. Was sich nicht verändert, ist, ich habe ja schon so oft darüber gemotzt, ne? Ich bin wahrscheinlich schon unter unseren Hörschaffenden berüchtigt dafür, dass ich immer wieder mich darüber aufrege, dass der Kaffee in Deutschland so schlecht ist. Wenn man so in irgendwelchen Innenstädten unterwegs ist und mal irgendwie einen leckeren Kaffee trinken will und so, und du kriegst nur immer diese Vollautomatenbrühe, selbst in sogenannten Cafés, die ja nicht grundlos so heißen, weil der Kaffee müsste bei einem Kaffee ja eigentlich deren Kernkompetenz sein. Aber du kriegst nur immer diese Vollautomatensuppe.
Sonst hießen sie ja Vollautomatensuppe.
Ja, müssten sie eigentlich heißen.
Komm, wir treffen uns in der Vollautomatensuppe.
Und jetzt ist mir mal wieder aufgefallen, nachdem ich kürzlich in Irland war. Davor war ich in Portugal. Und wenn ich mal so weiter zurückgehe, selbst die absurdesten Länder, also ich rede jetzt nicht von Mallorca, sondern Israel oder keine Ahnung, Australien, Neuseeland, Spanien, Italien. Überall, wo du hinkommst, gibt es nicht nur guten Kaffee. Irland hat mich da sehr überrascht. Da kriegst du an jeder Ecke mindestens einen guten Kaffee.
Irish Coffee, weil da Schnaps drin ist, fand sie den gut bestimmt.
Das ist ein anderes Thema. In der Regel, also es gab mindestens einen guten Kaffee, in der Regel sogar einen sehr guten Kaffee.
Okay.
Und eine Auswahl an Fastfood und Snacks und solchen Dingen, so für morgens oder mittags oder solche Sachen, so Bagels belegt mit irgendwelchen interessanten Sachen und was weiß ich, irgendwie eine Riesenauswahl. Selbst die Pizza ist geiler.
Hier Felix Lobrecht und Tommy Schmidt von unserem Partner-Podcast Gemischtes Hack.
Ja.
Also selbstverständlich nicht. Aber ich will letztens, also die regen sich regelmäßig über deutsches Snack-Essen und Fastfood, ja, besonders, ne, also das sind auch beides ja viel beschäftigte Menschen, die viel auf Autobahnen unterwegs sind, mhm, und dann bist du zwangsweise auf Raststätten in Tankstellen. Und dass Deutschland einfach das schlechteste Land ist,
ja,
für solche Sachen. Und man landet, und das ist das Perfide dabei, ne? Dann regt man sich über Mars, Snickers und Beefy Roll und so auf,
mhm,
landet aber immer wieder da, weil das immer noch die bessere Alternative ist, als im Zweifel,
ja,
ein ekelhaftes, einfach mit Remoulade zusammengeklatschtes, angetrocknetes Brötchen von 5 Uhr morgens.
Ja.
Ne, also das ist so, diese Krux da drin, dass man dann, also das passiert einem ja selbst, du bist an der Tanke, ganz normal tanken, hier in Köln irgendwo, mhm, weil du tanken musst und denkst, boah, ein kleines Hüngerchen, du hast ja keine Chance.
Nee.
Was für einen Umsatz würden die machen, wenn die da geiles Snackessen anbieten würden? Ich würde, glaube ich, jedes Mal beim Tanken würde ich mir einen kleinen Snack kaufen.
Ich frage mich, was zuerst war, das Huhn oder das Ei? Will der Verbraucher das gar nicht? Ich meine, es ist ja nicht billig, das Zeug, was du da kriegst.
Nee, da kommt ja noch
ob dazu. Ob jetzt Pommesbude, McDonald's, Raststätte, das ist alles nicht billig. Aber es ist alles schlecht.
Ich meine, haben wir da, glaube ich, schon mal drüber geredet. In der Schweiz fahren Leute gezielt zu Autobahnraststätten,
mhm,
als weil das Restaurants sind quasi. Also weil das,
ja, genau.
Weil es, mhm, da gutes, kommt noch dazu, günstiges Essen gibt.
Ja. Du kriegst, ich bin ein paar Mal durch Cork in Südirland gelaufen. Also ist jetzt eine kleine Großstadt, würde ich sagen. An jeder Ecke gibt es den geilsten Kaffee mit den geilsten belegten Bagels und Gebäcksachen und Kuchen und so weiter und so fort.
Mhm.
Ich habe da nichts Schlechtes gegessen. Und es ist auch nicht billig, aber es ist einfach geiler.
Naja, und vor allem dann entsteht ja Konkurrenz. So, das heißt,
ja, genau.
Da kann keiner richtig so richtig beschissen sein, weil dann, ja, ist der weg vom Fenster.
Ja. Und dann bin ich, absolutes Kontrastprogramm, heute durch Euskirchen gelaufen.
Hast du einen richtig geilen Bagel, ja, Ecke beim Türken gekauft.
Nee, ich bin nicht oft in Euskirchen City, aber wenn ich da bin und will irgendwie mir was zum Mittag suchen oder einen Kaffee trinken oder irgendwas, es ist eine Katastrophe. Du kriegst nichts Anständiges zu essen. Und ich bin heute nochmal bewusst durch die Innenstadt gelaufen, weil ich auch ein paar Erledigungen machen musste. Ich bin an 5 oder 6 von diesen hypermodernen Dönerläden vorbeigelaufen. Also inklusive, mhm, hier dem Poldi-Ding,
mhm,
der in Euskirchen in erstaunlich schlechter Lage ist. Und dann gibt es, okay, aber irgendwie noch 4 andere, die ähnlich eine dicke Hose machen und hochmoderne Dönerläden sind. Egal, die,
aber unterm Strich muss man sagen, gar nicht so richtig beschissen sind. Ne? Das ist jetzt kein.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Top 1 Döner, nicht. Aber das ist, ein solides Zeug, was sie da verkaufen.
Ja.
Ist schon, naja, echt okay.
Aber was mich da irgendwie heute, oder was mir da aufgefallen ist, egal an welchem Laden du vorbeiläufst, es riecht alles gleich. Es riecht, es hat alles diesen archetypischen Dönergeruch.
Mhm.
Und das bedeutet für mich auch, dass die alle gleich schmecken.
Da kannst du von ausgehen.
Und genauso ist das in deutschen Pommesbuden mit ihren, keine Ahnung, Currywurst und Fritten und Jägersoße und wie das Zeug alles heißt. Das schmeckt überall in Deutschland exakt gleich.
Irgendwie scheint die Einstellung zu Snacks in Deutschland aber auch komisch zu sein. Letzte Woche irgendwann kam, mittlerweile hat Tim Raue, der Sternekoch, hat das Format die Restaurantretter übernommen. Ah, okay. Also was der Rach mal gemacht hat und dann der Hensler und
jetzt
macht es Tim Raue. Und da habe ich letzte Woche die erste neue Folge von gesehen. Da ging es um ein Restaurant hier in Köln in Hohlweide, der so, das heißt auch das Bistro-Rand, der hat einen Bistro-Teil und einen Restaurant-Teil und den Bistro-Teil macht er so ein bisschen als Fußballkneipe und den Restaurant-Teil, das sah aber eher aus wie das Bistro. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Gäste und auch Tim Raue und alle haben sofort gesagt, hier muss es doch so Frikadellen, einen geilen Kartoffelsalat, dicke Bohnen und so gehen, um zum Fußball zu gehen. Und der Typ hat sich gesperrt, diese Snacks anzubieten, weil er sagte, ich kann an der Frikadelle ja nichts verdienen.
Ja.
Weil er das Konzept dahinter nicht verstanden hat, dass wenn Fußball läuft und der Laden voll ist, dann einfach 200 Frikadellen gekauft werden, dann kannst du schon da Geld dran verdienen.
Ja, ja, genau. Ja.
Und du musst dir vorstellen, ich bin fast hinten rübergefallen, der macht, es geht in Köln Hohlweide in den Laden. Und der macht einen Monatsumsatz, wurde in der Sendung so erzählt, von 22.000 bis 25.000 Euro.
Mhm.
Der hat 7 Tage die Woche auf, hat einen festangestellten Koch. Wenn du damit nicht klarkommst, ne?
Nee.
Also das heißt, der hat ja richtig Gäste, wenn du den Umsatz im Monat machst, das heißt, es ist ja fast 1.000 am Tag.
Mhm.
Da musst du richtig was falsch machen.
Ja, sicher.
Mhm. Und ne, natürlich haben die den gezwungen, dann irgendwie auf Frikadellen und so anzubieten. Und ich habe dann, also das ist gedreht worden, konnte man sehen, vor Weihnachten letztes Jahr. Und ich habe gestern dann auf die Karte geguckt und der hat diese Snackkarte zum Glück immer noch aufrechterhalten. Aber warum ist diese Snackkultur in Deutschland so weg?
Die ist ja nicht weg, weil es gibt ja ein Überangebot. Wenn es allein in Euskirchen in einem Umkreis von 300 Metern 5 oder 6 Dönerbuden gibt, plus China, plus Frittenbude, plus was weiß ich, was noch alles gibt. Und dann auch noch diese ganzen Döner-Bäckerei-Cafés. Döner würde ich
nicht so als Snack bezeichnen.
Ja, ja, es ist halt Fast Food. Es gibt kein richtiges deutsches Wort.
Vor Monaten, da war ich in Ehrenfeld auf der Venloer Straße unterwegs. Und da musste irgendwie Zeit brücken, ich weiß gar nicht mehr so. Und da war ich nämlich auch auf der Suche nach einem Snack.
Hm.
Und dann dachte ich, wo, wenn nicht hier, werde ich damit fündig? Und da habe ich mir bei so einem Türken irgendwie so Blätterteigröllchen mit Spinat und Schafskäse, so Sachen gekauft.
Hm.
Boah, waren die beschissen. Das war einfach, wirklich, das war einfach richtig scheiße. Da war nicht ein Deut Gewürz dran, sondern das war einfach da so eingerollt, in Blätterteig in den Ofen geschoben und Abfahrt, hier nimm das für 4 Euro.
Dabei kann sowas richtig gut sein.
Ja, ja, dachte ich auch.
Hm? Irgendwie, ich weiß auch nicht, ob die deutsche Fastfood-Kultur ist echt den Bach runter. Also ganz, ganz früher. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Da, keine Ahnung, als ich Kind war oder so, da haben wir einmal die Woche irgendwie ein Brathähnchen mit Pommes geholt, wenn Mutter nicht kochen konnte oder wollte oder irgendwas. Und
im Wienerwald. Heute bleibt die Küche kalt, gehen wir in den Wienerwald.
Es gab tatsächlich in Müllheim an der Ruhr noch einen Wienerwald, am Dixwall. Und manchmal war es auch Pommes Erika, war auch immer ganz lecker. Und ich bin überzeugt, dass die früher ihre Soßen selber gemacht haben. Weil die haben nicht alle gleich geschmeckt. Oder zumindest haben sie irgendwas an den Soßen gemacht. Aber heute kaufen alle die gleichen. Es gibt 2 oder 3 Anbieter von diesen typischen Frittenbudensoßen. Die kaufst du noch im Metro und dann werden die einfach warm gemacht und über die Pommes gekippt.
Dann schmeckt das so wie Pommes, ne?
Also, dann schmeckt das so, wie man das kennt, genau. Und zwar deutschlandweit.
Sag mal, du kommst doch aus der quasi direkten Nachbarschaft, bist du ja aufgewachsen, wo der große McDonald's an der Ecke in Müller meiner Ruhe ist, ne?
Ja, richtig. Hm.
Du hast doch dann wahrscheinlich in der Kindheit, Jugend mitbekommen, wie der aufgemacht wurde, oder?
Später. Ich habe in meiner ich habe in meiner Jugend mitbekommen, wie der erste McDonald's in Mühlheim an der Ruhr überhaupt aufgemacht hat, nämlich in der Stadtmitte.
Ach, das war der erste?
Das war der erste in Mühlheim.
Okay, und erzähl mal, wie alt warst du da?
Boah, da war ich in der Schule, vielleicht 14.
Okay, und war das dann so eine Revolution quasi, dass deine Eltern gesagt haben, komm, wir gehen mal zu McDonald's?
Nein, wir sind da nicht hingegangen.
Ach so, weil ihr hattet noch Brot zu Hause.
Nee, irgendwie meine Eltern haben an dieses moderne Zeug damals noch nicht so geglaubt. Und wenn es Fritten gab, dann also richtig in Pommesbude, wo es auch eine anständige Currywurst dazu gab. McDonald's kam bei uns überhaupt nicht auf den Tisch. Ich glaube, ich habe meine Eltern zum ersten Mal in McDonald's geschleppt als vor 10 Jahren. Bis dahin haben meine Eltern noch nie irgendwie so einen Burger gegessen.
Und was haben die dann gesagt?
Also,
vor 10 Jahren war es 2014. Also, wenn man da so. Also, weil das hat ja. Ein McDonald's-Burger hat ja nichts mit einem Burger zu tun. Das ist ja ein eigenes, in Anführungsstrichen, Gericht. Das ist ja was ganz, ganz anderes als ein Burger.
Ja.
So, wenn man das da noch nie gegessen hat und denkt, bei McDonald's gibt es Burger, dann ist man aber ganz schön enttäuscht, oder?
Ach, wenn man nichts anderes kennt.
Ja.
Das war schon war interessant. Und das war dann auch noch im Ausland, weil da irgendwie haben wir meine Tochter zusammen in England besucht und waren dann in einem englischen McDonald's. Was im Großen und Ganzen sehr ähnlich ist wie ein deutscher McDonald's, aber nicht komplett.
Nee, vor allem das Angebot weicht immer so ein bisschen ab, ne?
In ja, den anderen genau. Ländern. Das stimmt.
Also diese ganz, ganz klassischen Basics wie ein Big Mac und so gibt es immer, aber.
Ja.
Zum Beispiel McRib, glaube ich, habe ich irgendwo mal sehr verzweifelt gesucht.
Gibt's sowas noch?
Wieso denn nicht? Das ist einer der geilsten Burger, die es überhaupt gibt.
Ja?
Ja. das ist schon gut.
Aber da sind keine echten Rippen drin, also keine Knochen zumindest.
Ja, meinst du, die legen da einen Spare Rib auf den Burger?
Ja, weiß ich nicht.
das ist Schweinehackfleisch,
ja?
Was in einer Patty-Presse so geformt wurde, dass so angedeutet so Erhebungen da drin sind.
Ah, okay.
Dass man angedeutet an Spare Ribs erinnert werden könnte. Okay. Aber wenn es viereckige Schweine gäbe.
Habe ich noch nie gegessen.
Nee, das ist tatsächlich gut und ich habe auch, gar nicht so lange her, habe ich mir auch ein Buch gekauft, was sich damit beschäftigt, diese Soße nachzubilden. Weil diese Soße ist im Prinzip ist das eine Barbecue-Soße, aber da gibt es so Tricks, wie man die so bekommt, wie die bei McDonald's schmeckt. Und dann mit diesen Zwiebeln dazu, das ist schon etwas was Feines. Habe ich auch schon nachgemacht.
Ja, interessant. Aber der erste McDonald's in Mühlheim an der Ruhr, als ich 14 war, was lange her ist, war schon so eine Fast-Food-Revolution. Wir hatten alle davon gehört. Der ein oder andere war vielleicht auch schon mal in den Staaten. Ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und es war schon was anderes.
Glaube ich. Also ich bin natürlich mit dieser Art von Fast Food so ein bisschen groß geworden. Ich kenne das schon immer. Also ich glaube, wenn das dann irgendwann mal so noch als zusätzliches Lebensmittel dazukommt, ist das schon irgendwie was Krasses.
Naja.
Ich wüsste nicht, was in meinem Leben irgendwann mal so als absolute Neuerung dazugekommen ist.
Ich jetzt kann
zum Beispiel
auch
so eine Döner-Epidemie, weißt du, dass sich einfach Dönerläden über Deutschland ausbreiten oder so.
Irgendwie gab es das alles schon. Ja. Ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern, weil ich Kind war und mich so weit gerade zurückerinnern kann, wie zum ersten Mal so eine Art italienische Mode im Essen aufkam. Die ersten nicht die ersten, aber die ersten interessanten italienischen Restaurants geöffnet haben und so. Und meine Eltern und wir als Kinder zum ersten Mal nach Italien in Urlaub gefahren sind und haben da italienische Küche kennengelernt.
Das war aber nach der Miracoli-Zeit dann, oder?
Ja, das kommt genau in diese Miracoli-Zeit. Das heißt, das erste italienische, in Anführungsstrichen, Gericht, das ich in meinem Leben gegessen habe als Kind, war Miracoli.
Wir kannten ja, das hattest du ja mal erzählt, aber das war genau. Quasi dann parallel.
Das lief so parallel und dann sind wir zum ersten Mal in Italien gewesen. Da gab es kein Miracoli, das hat alles wesentlich besser geschmeckt. Danach sind wir dann auch mal in ein richtiges italienisches Restaurant gegangen und so und wir haben nie wieder Miracoli gekauft.
Komisch. Aber du wolltest das hast du mir versprochen, du wolltest das immer jetzt nochmal kaufen, um das mal auszuprobieren.
Eines Tages, wenn ich das irgendwann im Supermarkt mal sehe, nehme ich das mit.
Gut, halten wir fest, an Snacks muss was gemacht werden.
An Snacks. Absolut. Und Fast-Food. Also ich appelliere an Deutschland irgendwie. Jetzt haben wir wieder die ganze Welt zu Gast gehabt. Für die EM24 und
mir fällt gerade das perfekte Beispiel ein. Ich hatte dir doch mal von der Pusha-Hütte in Köln erzählt. Ja,
genau. Da wollte ich gerne mehr von hören.
Genau, da habe ich dir ein Foto geschickt, um die Leute mal abzuholen, was das ist. Also das ist eine Imbissbude hier in Köln, von der ich mal gehört habe und seitdem immer dahin wollte, das aber nie geschafft habe. Jetzt war ich vor ein paar Wochen mal da. Das ist die Pusha-Hütte in der Fleischmenger Straße. Das passt auch noch so schön, finde ich. Mhm. Ganz, das ist eine Seitenstraße vom Neumarkt. Und die bieten ein Gericht an. Und das heißt Gulasch. Und das wird dargereicht in einem, wie nennt man das? Ich habe dir dieses Foto geschickt. Das ist so ein Metallnapf. Also ein Metallnapf. Ja. Und dazu gibt es ein Brötchen. 6,90 Euro Abfahrt. Du bekommst umsonst Nachschlag, allerdings dann nur die Soße, da ist ja kein Stück Fleisch drin, das ist ja nur die Soße und dann kannst du, wenn du dann noch mehr Hunger hast, kannst du für 60 Cent dir noch ein Brötchen dazu holen. Und das ist wirklich so der perfekte Snack, weil für diese 6,90 Euro Gulaschbrötchen, das ist keine Mahlzeit. Also wenn du das wirklich als Mahlzeit essen würdest, bräuchtest du, ich würde mal sagen, schon 2 Portionen. So, also das ist dann ganz schlau gemacht, weil es ist der perfekte Snack, einfach so. Und da ist auch an diesem Gulasch ist auch einfach alles zu Ende erzählt. Der Laden ist da an der Stelle, in dem Ladenlokal seit 1948 und macht seit 1948 nichts anderes außer Gulasch.
Das kann nur super sein.
Also das ist, wie gesagt, das ist fertig erzählt. Da ist, da ist, ich habe so ein, ich hatte so ein, im Kopf hatte ich so ein Ding. Also ich weiß nicht, was ich im Kopf hatte. Ich habe den ersten Löffel genommen und war ganz kurz enttäuscht. Weil ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Aber dann so ein zweiter, dritter Löffel, wo ich dachte, nee, das ist einfach, das ist das perfekte Gulasch. Was willst du hier dran ändern? Nichts.
Ja.
So, und wahrscheinlich liegt das auch an dem Topf. So in diesem Kessel, wo das drin gemacht wird. Und die verkaufen auch in Dosen tatsächlich. Ich hab auch so eine Dose davon mitgenommen.
Ja.
So, weil das ist einfach, das ist, sowas müsste es in Deutschland öfter geben. Oder in Städten. So Läden. Also es muss ja nicht unbedingt Fleisch und Gulasch sein, aber wie geil ist dieser Laden, wirklich.
Wie sieht der denn aus von innen?
Wie 1970. Das so Holzbänke, so diese klassischen Gastro-Holzbänke mit diesem dunklen Holz. Sitzt sehr aufrecht an so einem Tisch. Also du gehst da auch rein, ich habe das auch gar nicht verstanden. Also man geht schon rein und setzt sich schon an den Tisch und dann kommt jemand und fragt, was man will. Das ist halt so albern, ne? Weil es gibt, glaube ich, noch Kölsch und 3 Softdrinks, die man zur Auswahl hat. Sonst gibt es ja nicht. Und dann sitzt du und sagst, ich hätte gerne einen Gulasch. Und dann hast du einfach 25 Sekunden später deinen Gulasch auf dem Tisch stehen, weil die müssen ja nur, also die Kellnerin geht auch nur nach hinten und sagt einmal, die muss ja nicht sagen, was es jetzt aus der Küche zu holen gibt, sondern die sagt einmal. Und die waren genial. Auch so ein bisschen enttäuscht, dass ich gar keinen Nachschlag genommen habe.
Ja.
Wirklich, das ist so muss das sein. Und so ein Konzept musst du, also.
Und das ist so super konsequent. Die haben keinen Alibi-Gericht.
Nee.
Nach dem Motto, wir müssen auch den Damen was bieten oder wir müssen etwas für jeden haben. Das ist scheißegal.
Oder für Vegetarier oder für. Ja. Nein, das ist. Das Konzept ist 1948 entwickelt worden.
Ja.
Und es gibt so ein. Der ist ganz süß. Wenn man Pusterhütte Köln googelt, kommt man ganz schnell auch auf seine Seite. Und diese Homepage besteht auch einfach aus einem JPEG-Foto von der Speisekarte. Und unten hat er aber so seine Fernsehberichte verlinkt. Und da ist auch so ein WDR-Bericht, der ist jetzt aus dem letzten Jahr oder so, wo er dann da auch erzählt, so, dass immer mal Leute fragen, warum nicht das und das geändert wird. Er sagt, warum sollte ich das ändern? Es läuft doch. Also, ne? Ja. Warum sollte ich hier irgendwas an irgendwas ändern? Warum? Das ist ja vollkommen sinnbefreit.
Ja, absolut. Absolut. Das ist so genial.
Ja, und ich weiß nicht, in welcher Generation die da jetzt gerade aktuell den Laden führen, aber warte mal, ach, das ist jetzt weit über 70 Jahre alt, der Laden. Mhm. Also.
Ja, ich muss da unbedingt hin.
Ja, also wenn du in Köln bist, musst du unbedingt mal. Mhm. Das ist von quasi Neumarkt Richtung Südstadt. So eine Stichstraße da unten rein.
Genial.
Richtig, also wirklich, wirklich genial. Und ich wollte seit Jahren, ich dachte, wenn ich mal in der Gegend bin, aber wann ist man da mal in der Gegend? Das ist wirklich so eine Gegend, da bist du nicht, wenn du in Köln bist. Aber ich hatte jetzt einen Kundenbesuch, die da ganz in der Nähe sitzen. Und da bin ich extra früher losgefahren, um vorher in der Busche heute mir einen Gulasch zu ziehen.
Astral. Und im absoluten Kontrast dazu, hätte ich ein Scheißrezept.
Boah, du hast eins.
Ja, manchmal wird mir sowas auf Facebook angezeigt, weil ich manchmal seit wir mal darüber geredet haben, im Internet suche ich nie danach, aber auf Facebook werden mir inzwischen immer so Omas Hausrezepte und so einen Scheiß angezeigt.
Die auch.
Ja.
Was ist das? Das ist ja kein echtes Rezeptverzeichnis, dieses Omas Hausrezepte.
Ich verstehe es auch nicht ganz. Nee.
Dafür, dass du ein Scheißrezept hast, kriegst du auch einen Teaser.
Pizza Wein mit Blutwurst, Reiswaffel, Carpaccio, Salamisuppe, selbstgemachtes Fischketchup, ausgerenkte Rippe, Knoblauch, Nusseis, frittiertes Rinderfilet, Schwarzbrot, Burger, Kaviarauflauf und Rinderschmalz-Tatar.
Das ist ein Scheißrezept aus dem Web.
Und was davon hast du uns mitgebracht?
Es ist mal wieder ein Nudelgericht. Also ein Spaghetti-Gericht, was sowas von überhaupt nichts mit italienischen Spaghetti zu tun hat. Nämlich Spaghetti mit Thunfisch und Sahnesoße. Sahnesoße, zwei Worte. Zutaten, 250 Gramm Spaghetti, eine Zwiebel, eine Dose Thunfisch im eigenen Saft, Öl, Sahne, Tomatenmark, Kräuter der Provence, Salz. Im Grunde brauchst du gar keine Anweisung mehr. Spaghetti al dente kochen. Jetzt sind die Spaghetti fertig und werden kalt.
Das frage ich mich, aber das freue ich mich auch in professionellen, in Anführungsstrichen,
Rezepten. Ja, das sind auch oft,
das ist ganz oft so dumm geschrieben.
Ja.
Und du denkst so, ja, was mache ich dann mit den Kartoffeln? Soll ich die, dann stelle ich die da hin oder was?
Egal. Zwiebel kleinwürfeln und mit etwas Öl im Topf anbraten, den Thunfisch zufügen. Anschließend die Sahne zugeben, Tomatenmark dazugeben, bis die Soße eine schöne rosa Farbe bekommen hat. Reichlich Kräuter der Provence dazu und mit Salz abschmecken.
Hä?
Erstmal fällt auf, außer Salz kein Gewürz, also kein Pfeffer oder irgendwas. Dann Kräuter der Provence ist ja so eine französische Kräutermischung, die nicht wirklich zu einer Tomatensoße passt. Es ist aber auch keine richtige Tomatensoße, sondern es ist eigentlich eine ist gar keine Soße, es ist einfach Sahne in eine Pfanne gekippt und dann Tomatenmark dazu.
Ja, von dem Tomatenmark, also da entsteht ja gar kein Geschmack
nirgendwo. Nein, also es ist nur eine völlig übertomatete Sahne und eine Dose Thunfisch im eigenen Saft.
Selbstverständlich mit diesem eigenen Saft noch da rein, oder?
Ja, klar.
Und das kommt, ist das von diesen Omas Scheißrezepten?
Ja, genau.
Omas Scheißrezepte, ist ein schöner Folgentitel.
Yep. Und noch so ein Fehler, das müsste eigentlich jede Hausfrau wissen, dass man nicht ganz am Ende alles salzt, sondern möglichst mit dem Salz kocht.
Aber du siehst doch an diesem Gericht, das ist doch wie bei den Dingern, die ich da manchmal extra finde. Da ist gar kein Verständnis von irgendwelchem Geschmack und Kulinarik. Und deswegen, vielleicht ist das der Bogen. Manchmal, du kennst doch den Klassiker, stehst an der Kasse, guckst aufs Band, was kauft der Vordermensch.
Ja, mache ich gerne.
So. Und dann frage ich mich, was soll daraus werden? Dann guckt sie aber zeitgleich bei dir hin und dann denkst du auch so, ja gut, was sollen die Menschen da denken? Das ist ja auch oft, aber so oft gucke ich da hin und denke so, was hast du denn noch zu Hause, damit das zu einem Essen wird?
Ja. Ach, ja. Oder diese extrem Fertigprodukte. Das sind so Abteilungen im Supermarkt, in dem ich regelmäßig einkaufe, die ich gar nicht kenne.
Was meinst du für fertig?
Ja, es gibt ja komplette Fertiggerichte und so teilfertige Gerichte. In Dosen, in Packungen und so weiter und so fort. Das sind Abteilungen, also so halbe Gänge, die ich gar nicht kenne.
Ja, es gibt mittlerweile so smarte Fertiggerichte, ne? Also es gibt von irgendeinem italienischen Hersteller gibt es so Pasta. Fast Fertiggerichte. Mhm. Da sind die Nudeln zum Beispiel vorgekocht, dass du das dann zum Beispiel mit der Soße zusammen alles in die Mikrowelle haust, 4 Minuten, und dann kommt das da raus und schmeckt. Das ist wirklich okay.
Das kenne ich gar nicht.
Also die Nudeln, ne, das ist dann in so einer Verpackung, wo der Wasserdampf, also dann düllt sich oben die Folie so auf und das gart in seinem eigenen Wasserdampf und die Nudeln werden komplett zu Ende hydriert quasi, dass die dann al dente sind. Die sind dann auch perfekt al dente und die Soße schmeckt. Boah, ich weiß nicht mehr, wie der Hersteller heißt, aber es ist ein italienischer Hersteller. In Italien gibt es noch mehr viel Auswahl davon, habe ich mal im Supermarkt in Italien gesehen. Und sowas finde ich jetzt schon gar nicht so dumm, ne? Also
ja, es gibt auch Tiefkühlpizza, die tatsächlich schmeckt.
Ja. Also gibt es auf jeden Fall, es gibt nur so wahnsinnig viel Dreck, genauso wie im Snackbereich auch. Da echt wahnsinnig viel.
Das stimmt.
Ja, guck mal, aber wo wir jetzt direkt da sind, dann machen wir einfach mal ein bisschen Frag den Koch. Wieder haben wir das schon lange nicht mehr gemacht, oder?
Ja, warum denn nicht?
Kommen wir zur Rubrik, weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Ich habe so ein bisschen Fragen mitgebracht, die mir in letzter Zeit immer mal so beim selber nach Rezepten gucken, nach Ideen sammeln aufgefallen sind. Also das sind jetzt so wirkliche Fragen an einen, der sich mit Essen auskennt. Oder einige davon zum Beispiel.
Mit Essen kenne ich mich aus.
Mit Essen
kochen weiß ich nicht.
So, die erste Frage dazu wäre nämlich, hast du schon mal Linsen dazu verwendet, um Hackfleisch zu verlängern? Zum Beispiel in Frikadellen oder sowas?
Nee. Ich habe schon mal aus Linsen eine Bolognese-Soße gemacht.
Ich glaube, ziemlich genau so bin ich auf die Idee gekommen, weil das gibt es ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kaufe statt 500 Gramm Hack für meine Frikas nur 250 Gramm und fülle das mit diesen Linsen aus der Dose auf, da wo auch noch so ein bisschen Suppengrün mit drin ist.
Ja.
Und schmeiß das und tu so, als wäre das Hackfleisch. Meinst du, das funktioniert?
Ist ein Versuch wert. In vielen besseren Rezepten, wo zum Beispiel Linsen dazu verwendet werden, Hackfleisch zu ersetzen, werden Linsen genommen, die nicht so verkochen wie die deutschen Tellerlinsen aus der Dose. Also zum Beispiel Beluga-Linsen oder Puy-Linsen. Sowas in der Art, die insgesamt eine festere Konsistenz haben, wenn die gekocht sind.
Mhm. Also meinst du jetzt so diese klassische Dosenlinsen wären jetzt nicht so?
Ja, die, die verkochen komplett. Also die, die sind ja sehr mehlig. Ähnlich wie mehlige Kartoffeln, die dann irgendwann einfach auseinanderfallen.
Naja, aber du hast ja schon, also ich will ja nicht komplett aus Linsen Frikadellen machen. Ich will, die Idee war nur, Fleisch zu halbieren zum Beispiel.
Vielleicht
immer noch den Geschmack und sowas vom Fleisch und die Bindung im besten Fall.
Wenn du irgendwie diese Dosenlinsen nimmst und versuchst, möglichst viel Wasser rauszupressen, dann könnte das als Bindung funktionieren. Weil Stärke ist Stärke und das versuch das mal. Könnte funktionieren.
Ich habe ja nicht das Ziel, irgendwie fleischlos zu werden oder sonst was, aber man überlegt ja schon manchmal so, wie kann ich meinen Teil. Oh, boah, da muss ich dir gerade eine Story erzählen, fällt mir gerade ein. Stand ich letztens im Edeka und bekomme neben mir mit, wie die Verkäufer, also die Kundin irgendwas bestellt, irgendeine Art Wurst, und die Verkäuferin dann die Frage stellt, möchten Sie die von der guten Tierhaltung oder die normale? Was sagst du denn dann als Kunde? Also, weil selbstverständlich ist die ja von der guten Tierhaltung höchstwahrscheinlich teurer.
Ja.
Aber du stehst da ja. Und ich habe die Kundin beobachtet, die stand da genauso perplex, wie ich auch reagiert hätte. So, du jetzt. Ja, dann nimm mal wohl die gute Tierhaltung. Also so hat die das auch gesagt. Aber wieso stellen die das, also stellen die Frage so?
Ja,
also, weil die haben ja vorher, haben die ja ihre Wurst auch verkauft als normal und als gut.
Ja.
Und das sind jetzt quasi, also so zu stellen, wollen sie die von der guten Tierhaltung oder wollen sie die, wo die Tiere in ihrem Dreck und in ihrer Scheiße stehen? Was diese Frage, hat mich das beschäftigt.
Das ist eine verdrehte Suggestivfrage, ne?
Ja, aber ich war dann dran und ich wollte Hack haben. Und guck dahin und sehe, die hatten auch zwei verschiedene Arten Hack. Ich habe dann direkt das gute Hack gekauft, weil es irgendwie auch im Angebot war. Und witzigerweise genauso teuer war wie das andere Hack. Mhm. Also die hatten original zwei Hack-Versionen. Einmal gute Tierhaltung, einmal wir stehen in unserer eigenen Scheiße-Tierhaltung. Zum gleichen Preis in der Auslage.
Ja, dann können wir auch mal an die Tierhaltung denken.
Ja, aber ist schon bescheuert. Dann schmeißt das andere Zeug doch raus und bietet es nicht an, oder?
Ja.
Raff ich nicht, verstehe ich nicht. Egal. So, nächste Frage. Auch das ist so eine Frage in Eigennutz. Was hältst du von so Brattipps wie zur Spritzvermeidung beim Braten?
Boah.
Also ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht, ne?
Ja.
Bratgut richtig trocken tupfen, damit bloß kein Wasser mit in die Pfanne kommt. Beschichtete Pfanne benutzen statt einer unbeschichteten. Anderes Öl benutzen. Jetzt kommt's, etwas Mehl oder Salz mit in die Pfanne geben, um überschüssiges Wasser zu binden. Ist irgendwas davon, hast du irgendwas davon schon mal gemerkt, was bringt?
Nee. Was spritzt, ist am Ende ja das heiße Fett. Unabhängig davon, ob da jetzt ein Tropfen Wasser am Fleisch war oder nicht. Weil Fleisch ist immer nass. Also Fleisch enthält ja ich weiß nicht wie viel Prozent, 80% Wasser. Ob da jetzt von außen ein Tropfen dran ist oder nicht, ist eigentlich scheißegal. Weil irgendwann kommt Wasser in Verbindung mit Fett und spritzt.
Und jetzt korrigier mich, aber überall im Netz steht, dass es das Wasser ist, was das Spritzen ausmacht, also was das Fett spritzen lässt. Aber es ist so, am Ende des Tages ist es doch das Fett, was spritzt.
Ja, das Wasser hilft natürlich. Also wenn so ein Tropfen oder so ein Mikrotropfen Wasser, der an die Oberfläche tritt, auf heißes Fett trifft, der explodiert natürlich. Aber was dann spritzt, ist das Fett und nicht das Wasser, das ist richtig. Ich glaube nicht, dass es ein Allheilmittel dagegen gibt. Genau wie Zwiebeln schneiden ohne Tränen. Also ich kenne kein Mittel dagegen.
Na doch, scharfes Messer hilft schon mal.
Ja, ein scharfes Messer hilft natürlich, aber der Effekt ist etwas geringer, aber trotzdem fängst du an zu heulen.
Auch in einem also was ich oft immer zu spät oder mir oft mir zu spät einfällt, was ich dann benutze, ist dieses Spritzschussgitter. Weißt du, die Sieb, was man auf die Pfanne legt.
Ja, ja, ja. Hatte meine Oma, glaube ich.
Ja, hab ich auch.
Wenn's, funktioniert auch.
Wenn es kaputt geht, kaufe ich auch ein neues. Das Problem ist, ich benutze das so unfassbar selten, weil ich vergesse es einfach immer.
Ja.
Und ganz oft, wenn mir einfällt, wo ich denke, ja, jetzt ist eher schon alles voll. Ja. Aber das funktioniert tatsächlich sehr gut.
Das stimmt, ja. Stimmt. Und ansonsten, das Fleisch möglichst trocken in die Pfanne zu legen, hilft nicht gegen Spritzen so wirklich. Vielleicht in der ersten Sekunde ja, aber später dann auch nicht mehr. Aber es hilft natürlich dem Bräunungsprozess. Mhm. Der Maillard'schen Reaktion, die wir im vorletzten Podcast mal angesprochen haben.
Ja.
Die funktioniert natürlich besser, wenn das Fleisch nicht nass ist.
Ja, ja, gut. Aber das ist ja, ja. Im eigenen Saft gekocht quasi.
Ja, genau, genau. Ja, und ansonsten gibt es da keine Heilung gegen die Spritzerchen. Ein Lappen würde ich empfehlen.
Ja, ein Lappen. Oder ich habe jetzt eine neue Dunstabzugshaube auch. Und die hat ganz schön Wumms. Die hat so Wumms, dass deswegen interessiert mich das jetzt auch nicht mehr so doll. Aber die zieht, wenn man die Pfannen vorne stehen hat, zieht die das Fett einfach nach hinten unten.
Oh.
Ja. Also das spritzt gar nicht mehr wirklich nach vorne oder zur Seite weg, sondern wenn du vorne eine Pfanne stehen hast, dann spritzt das nach hinten auf die nächste Platte. Weil die zieht so ein bisschen nach hinten, die Abzugshaube.
Das ist viel wert.
Ich hatte noch nie eine Abzugshaube, die auch nach außen angeschlossen war, ne? Sondern immer nur so Innenfilter.
So ein Filter.
Und jetzt habe ich eine, die auch wirklich nach draußen leitet. Das ist ja unfassbar, was so ein Ding leistet.
Ja, das ist echt gut.
War mir gar nicht so bewusst.
Mhm. Das Schlimmste ist immer, wenn du in so einer Heimküche sehr viel Gulasch anbraten musst oder so, also größere Mengen Fleisch, dann hast du alles im Umkreis von 3 Metern um den Herd auf dem Boden natürlich auch fettig. Mhm. Und mit einem guten Abzug lässt sich das schon zum Teil echt vermeiden.
Also hier muss man aufpassen, dass du mit der Hand nicht zu nahe dran kommst, dann ist sie weg.
Ja. Oder das Steak ist direkt mit weg.
So. Ich habe übrigens 4 Fragen. Ich muss mich beeilen. Pass auf, hättest du eine Idee für so einen Signature-Tisch à la Gulasch in der Pustscherhütte in Köln? Also ein Gericht, was sich über 70 Jahre lang verkauft.
Da habe ich schon öfter drüber nachgedacht und auch immer mal wieder ein paar interessante Sachen gefunden, an die ich mich aber jetzt spontan natürlich nicht an erinnere. Aber eine ganz klassische Bolognese, wie in Italien. Keine Spaghetti. In Italien kriegst du eine Bolognese-Soße nie mit Spaghetti. Mhm. Sondern immer mit einer, zum Beispiel so Orecchiette, so Öhrchennudeln oder Bandnudeln, also wo die Soße dran kleben bleiben kann oder sich irgendwo rein bewegen kann. Eine richtig geile Bolognese-Soße.
Ja, aber macht am Ende des Tages jeder dann, ne? Also weil jeder behauptet ja von sich oder spätestens von seinem nächsten Angehörigen, die beste Bolognese der Welt zu machen.
Ja, aber jeder macht auch einen Gulasch, ne?
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Der Klassiker, der privat zum Beispiel nicht umsetzbar ist, auch in den meisten Restaurants nicht umsetzbar ist, ist so diese traditionelle Erbsensuppe.
Warum ist das nicht umsetzbar? Das ist doch...
Weil die nur so gut funktioniert in großen Mengen. Also in so einer Gulaschkanone zum Beispiel. Oder in einem riesigen Gulaschkessel.
Erbsenkessel.
Ja, die Dinger heißen Gulaschkanonen, weil du natürlich auch ein super geiles Gulasch da drin machen kannst. Mhm. Und ich nehme an, dass dieser Pusterladen so auch so einen riesigen Kessel in der Küche hat.
Denke ich mal, ja.
Weil solche Sachen kannst du am besten en masse produzieren, in so einem fast so eine Art geschlossenes System. Mhm. Und da funktioniert Erbsensuppe auch hervorragend.
Okay, also du wärst eher so in Richtung, obwohl, ist Gulasch ja auch, also ein Eintopf, ne? Eigentlich ist es so ein Eintopf. Mhm. Das wird dafür sprechen, weil die Asiaten machen das ja genauso. Die Sachen, die es da an der Straße gibt, so für mal eben im Vorbeilaufen mitnehmen, sind alles so One-Pot-Gerichte, ne? Mhm.
Ja, es bringt nicht viel, bei Fastfood mit mehreren Komponenten zu arbeiten. Also in Thailand kriegst du entweder eine Suppe mit Einlage oder du kriegst ein Curry. Mhm. Was in Thailand auch mit, ich glaube, mit Löffel gegessen wird. In China kriegst du gebratenen Reis oder gebratene Nudeln, die mit Stäbchen gegessen werden können. Und so weiter. Das sind immer One-Pot-Gerichte.
Ich bin ja totaler Eintopf. Gehen wir mal wieder zum deutschen Wort rüber. Ich bin ja totaler Eintopf-Fan. Ne?
Ja, ja.
Ich verstehe nicht, wieso. Also ich würde sogar in einem Restaurant, wenn ich weiß, da gibt es einen richtig geilen Eintopf, was weiß ich, was würde ich bestellen?
Ja.
Also ich freue mich jetzt schon wieder auf den Herbst, auf den Winter, wenn ich anfangen kann, Kohlsuppe, Grünkohl, den ganzen Bums zu machen. Ich verstehe nicht, warum das, also das ist auch gesellschaftlich überhaupt nicht so. Eintöpfe sind immer so Mutti-Gerichte.
Ja, aber die kannst du eben, also die Variation zwischen gut und schlecht ist da sehr breit.
Jein, wobei schlecht immer noch sehr gut ist, weil du kannst so ein riesengroßes Mischmasch kannst du immer noch geil machen.
Ja, stimmt. Hauptsache, da ist ordentlich Soße drin und ordentlich gewürzt, dann irgendwie funktioniert das schon.
Also, weißt du, so viele Faktoren spielen beim Eintopf keine Rolle. Nämlich, dir kann nichts zu trocken werden. Klar, du kannst Sachen verkochen, ja, okay, du kannst das schon, aber es gibt keine Extreme in dem Eintopf, die dir ja passieren kann.
Ja, stimmt.
Der kann noch nicht mal zu scharf werden, weil dann verlängerst du den einfach ein bisschen. Der kann nicht zu salzig werden, weil ein Eintopf ist eigentlich immer gut. Hm.
Ich kenne zwei Konzepte, von denen hat eins nicht funktioniert. Die fand ich beide super interessant. Was nicht funktioniert hat, war, es gab vor zig Jahren mal in Bad Godesberg, in der Nähe von Bonn, wo ich mal gewohnt habe, so ein Mittags-Imbiss, die Suppenküche. Der hatte 6 Suppen und Eintöpfe. Mit leckerem Brot dabei. Geniales Konzept. Aber aus Gründen, man weiß es nicht. Ist viel Arbeit, ja. Aber aus irgendwelchen Gründen, manchmal hat es auch weniger mit dem Essen zu tun, als mit Location oder Mentalität des Betreibers oder so. Nicht alles funktioniert, auch wenn es gut scheint.
Aber vom Gastro-Konzept im Prinzip geil, weil du kannst, wenn du 6 Eintöpfe anbietest, keine Ahnung, dann kochst du 2 pro Tag.
Ja.
In der Vorbereitung und dann hast du für die nächsten 3 Tage jeweils vor.
Ja, genau. Und die werden und ja immer besser
erstmal. Ne? Ja, und kannst das dann ja so durch. Ja. Das ist schon eigentlich ein sehr geiles Konzept.
Ja, das stimmt.
Ich meine, du musst dann nur am Ende des Tages den Mut haben, jeden Eintopf rauszuschmeißen, der nicht so geil läuft, bis du nur noch beim Gulasch bleibst.
Ja, genau.
Also, nee, ja. Also ich meine, jetzt weißt du, bist du nur noch bei dem einen Teller bleibst, der funktioniert.
Ja, genau.
Den Mut musst du dann haben.
Den Mut musst du haben. Und das andere Konzept, das hier in der Nähe funktioniert, ist Pommes-Currywurst mit einer selbstgemachten Currysoße. Mhm. Die haben zwar auch noch diverse andere Sachen an dem Foodtruck, aber das ist so deren Hauptding. Und das ist verdammt gut.
Verstehe voll. Ja. Mhm. Sag mal, hier in der raue Restaurant-Tester-Sendung, von der ich eben sprach, sind die auch durchgegangen, ich weiß nicht, das war so eine Auswertung der Gerichte, die verkauft wurden. Ich denke mal aus dem Kassensystem. Ja, da konnte man genau sehen, wie viel welches Gericht verkauft wurde. Und dann haben die auch, oder wollte Tim Raue auch knallhart natürlich da rausschmeißen, wo der Wirt sich dann so ein bisschen quergestellt hat. Aber ist das so ein Kriterium, wo man da dann am Ende des Monats durch sein Kassensystem geht und sagt, schön gut, dass wir es haben, aber weg damit, lohnt sich nicht?
Das funktioniert nur bei Restaurants, die nie ihre Karte ändern.
Okay.
Weil wenn, ich habe bei mir 2-3 Gerichte, die immer auf der Karte sind und 2-3 Gerichte, die ständig wechseln. Und für die ständig wechselnden Gerichte hast du natürlich keine Statistik, die irgendwas aussagt. Aber klar, bei einem Laden, der 20 Gerichte auf der Karte hat, die immer gleich sind, kannst du schon sehr viel erkennen an der Statistik, an der Kassenstatistik.
Aber hast du schon mal ein Gericht rausgeschmissen anhand der Kassenstatistik, weil du eigentlich dachtest, es läuft super?
Nee, weil ich bei der geringen Anzahl der Gerichte, die ich habe, nicht so die Übersicht verliere. Also ich weiß ziemlich genau, wie viel ich einkaufe und wie viel ich dann davon verkaufe. Und ich schmeiß auch selten was weg, weil ich immer nur so wenig produziere, wie ich glaube, verkaufen zu können. Insofern würde ich schon merken, wenn irgendwas gar nicht läuft. Und ich hab den Fall schon öfter gehabt, irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht gut gelaufen sind, die ich dann wieder rausgeschmissen habe und die ich womöglich ein halbes Jahr später nochmal ausprobiert habe und dann sind die gelaufen. Also manchmal ist das auch nur so eine Momentaufnahme und du denkst, scheiße, wieso will das keiner haben? Wir haben jetzt im Spätfrühling mehrere Wochen eine Suppe pro Woche verkauft. Vielleicht mal 2.
Okay.
Und ich habe jetzt erstmal über den Sommer Suppen komplett von der Karte geschmissen. Stattdessen ein Salat oder so.
Hast du deine Speisekarte online immer aktuell?
Nein.
Ich rate dir dazu, das zu tun. Ja. Weil, hast du schon mal von dem Phänomen gehört, von dem ich gelesen habe, der Speisekartenangst der Generation Z?
Ich habe davon gehört, aber erklär's mir nochmal.
Ich habe das schon öfter gesehen, hab mal da so ein bisschen reingelesen. Also die Generation Z, also sprich die 2000er Generation, haben die sogenannte Speisekartenangst. Und das ist ein Parallelphänomen, was eigentlich gleichzusetzen ist mit dem, die telefonieren ja nicht mehr. Mhm. Weil was passiert beim Telefonieren? Das Gegenüber könnte einem eine Frage stellen, auf die man nicht vorbereitet ist.
Ja.
Wenn du in ein Restaurant gehst, hast du Interaktion mit einem Kellner. Und das ist das Schlimmste für die meisten der Gen Z, die es gibt. Deswegen ist die erste Abhilfe, sich online vorher die Karte anzugucken, um schon mal ganz genau zu wissen, was ich will, was ich nicht will.
Ja.
Und die zweite Alternative ist, jemanden am Tisch mitbestellen lassen und über die Person, die mit mir am Tisch sitzt, mit dem Kellner zu reden.
Aha.
Ganz, ganz absurdes Ding, weil warum? Man geht ja in ein Restaurant, um Kontakt zu haben, um diese Konversation zu haben und nicht um genau das eben nicht zu haben. Aber da gibt es diese Angst und vor allem diese Konversationsangst, dass nämlich dann eine Frage gestellt wird. Und ich merke das auch in der Firma, so diese ganze Generation ist schon so, auch bei Gesprächen, die werden angemeldet, es werden Termine für Gespräche gemacht, wo ich immer denke, ey, meine Tür ist offen, komm doch einfach rein. Komm doch rein, red mit mir. So, und das, so langsam ergibt sich bei mir im Kopf so ein Bild über die Probleme dieser Generation.
Ja.
Weil wenn die sogar ein Problem haben, völlig spontan in ein Restaurant zu gehen, eine Karte aufzuklappen und das bei meinem Kellner zu bestellen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, aktualisiere deine Karte öfter, weil stell mal vor, dann kommen die in die Situation, gucken sich deine 3 Wochen alte Karte auf der Homepage an und kommen, sitzen in deinem Laden und dann ist die Karte anders. Dann stehen die auf und gehen.
Ich habe den Fall noch nicht gehabt. Ich habe vor kurzem mal irgendwann zum ersten Mal jemanden gehabt, der ein bisschen darüber gemotzt hat, dass die Karte auf der Webseite nicht die ist, die im Restaurant ausliegt.
Okay.
Das war das erste Mal jetzt. Aber klar, ich, auf der Webseite steht Beispielkarte und oft ändert sich kurzzeitig noch ein bisschen was und so. Und dann komme ich meistens, wenn es dann stressig wird mit den Vorbereitungen, komme ich nicht mehr dazu, die dann endgültige Karte hochzuladen. Und dann.
Aber du änderst die schon in also da ist jetzt nicht ein. Ist jetzt nicht ein halbes Jahr zwischen, sondern du änderst die schon regelmäßig, aber jetzt nicht wöchentlich.
Ich habe die in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen vernachlässigt, aber ich werde da jetzt die Tage mal wieder eine aktuelle Karte hochladen, dann ist die dann mal wieder ein paar Wochen, zumindest semi-aktuell.
Also zumindest der Jahreszeit entsprechend vielleicht.
Genau.
Gut, komm, ganz schnell letzte Frage, weil passt gerade super dazu. Thema wieder Push-Heute Gulasch. Du merkst, das beschäftigt mich. Mhm. Für mich war die Portion jetzt, wo ich sage, geile Snack-Portion, aber kein vollwertiges Essen.
Ja.
Hätte ich jetzt zwei Portionen bestellen müssen. Bei 6,90 Euro ist mir das aber völlig klar, dass ich da keine vollwertige Mahlzeit bekomme. Aber hast du Gäste in deinem Laden oder kennst du Gäste bei dir, die sagen, die Portion ist zu klein für das Geld? Weil, ne, also so, ich denke mal, in der Eifel gibt es so Ausflugslokale, wo man hinbekommt, 14,90 Euro bezahlt und definitiv seinen Teller nicht schafft, weil viel zu viel Pommes, viel zu viel, also einfach ne, so diese überladenen Teller. Ich glaube, das gibt es in so Ausflugslokalen.
Oder in so typischen regionalen Gasthöfen, wo es die klassische Gasthofküche gibt. Ich sag's so, wie es ist. Also satt wirst du bei mir schon. Zumindest der durchschnittliche Esser. Wer viel braucht, sollte eine Vorspeise bestellen. Aber es ist schon so, dass ich mich dieser Gäste entledigt habe.
Wie hast du das denn gemacht?
Ja.
Aus.
Nee, eher nicht. Ich habe mir im Laufe der Jahre durch Konsequenz und harte Arbeit ein Publikum erarbeitet, dass das, was wir kochen, zu schätzen weiß und es nicht darum geht, in erster Linie den Bauch so voll zu knallen, dass man den Gürtel aufmachen muss und nur ein Hauptgericht bestellt. Und einen halben Liter Bier dazu. Ich will nicht sagen, dass wir eine anspruchsvolle Küche haben, aber wir haben eine Genussküche sozusagen. Also es geht bei uns nicht nur ums Sattwerden, sondern um einen schönen Abend zu haben, ein leckeres Glas Wein dazu und so. Und das sind eben andere Leute als die, die ich am Anfang oft hatte, weil ich einfach da bin, wo ich bin. Ich wollte nie ein Ausflugsrestaurant haben.
Ist ja schön und gut, dass du so denkst, aber die Gäste kommen ja trotzdem zu dir in den Laden, die vielleicht so eine Portion erwarten.
Hin und wieder, ja. Aber wenn die meisten Leute reservieren einfach vorher und wissen, was sie erwartet. Es sind die wenigsten Ausnahmen, die einfach per Zufall reinkommen und noch nicht mal vorne an der Tür die Speisekarte lesen.
Aber gibt es denn auch so Sachen, wo du dann sagst, ja, komm, dann kriegt der noch ein paar Pommes? Also wenn jemand sagt, boah, ich bin überhaupt nicht satt geworden, ist das möglich? Also klar, jetzt nicht noch ein halbes Steak obendrauf, aber...
Nee, wir haben auch Stammgäste, bei denen weiß ich, dass die etwas mehr brauchen, um satt zu werden.
Okay, ja.
Und solange mich der Service daran erinnert, dass am Tisch 8 derjenige sitzt, der etwas mehr braucht, klappt das auch.
Ich meine, da sitzt der Fette wieder, der braucht.
Nee, du wirst nicht glauben, was das für Leute sind. Das sind nicht die Dicken, die mehr brauchen. Das sind die, von denen du das am wenigsten erwartest.
Ich habe in letzter Zeit ja viel mit so Handwerkern zu tun gehabt, ne? wenn ich da manchmal so Essensmengen oder so gesehen habe, wo ich dachte so, ja, du brauchst das halt auch einfach. So, es verpufft einfach in deren Körpern. Ne?
Ja klar, ich meine, wenn du jeden Tag 4000 Kalorien verbrennst, musst du dir auch wieder reinbaggern.
Dann gehst du in Freistadt Eifel und kriegst da irgendwie so eine halbe Forelle da so auf dem Teller mit ein bisschen Petersilie drumherum.
Nein, so ist das auch nicht. Du kriegst eine ganze Forelle.
Sag mal, jetzt haben wir uns total verlabert, haben überhaupt gar keine Rubriken.
Nee, überhaupt nichts.
Überhaupt nichts. Was haben wir hier geredet jetzt? Weit über eine Stunde.
Ich weiß auch nicht, über Scheißessen und.
Ja, schieben wir das einfach alles auf nächste Woche.
Ja, würde ich sagen.
Ne? Nächste Woche ist schon August. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Nächste Woche gibt es keinen, nächsten Montag gibt es keinen Verkocht und Abgedreht am Herd. Deswegen vielleicht nochmal ein bisschen in die Kommentare schreiben, wie ihr die Leber gemacht habt, geschmeckt hat. Und
was euch über die Leber gelaufen ist.
Und im Endbild, wenn man ganz am Ende, wo Recki und ich am Tisch sitzen und die Leber essen, kann man mal auf Pause drücken und man sieht ziemlich genau an 2-3 Frames in meinem Gesicht, wie mir Leber schmeckt. Nur für wenn es nicht aufgefallen ist. Einfach das Ende von der letzten Folge nochmal angucken und dann. Also ich bin kein guter Schauspieler. In diesem Sinne überlasse ich die letzten Worte an Reck, winke in die Kamera. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich wahnsinnig. Vielleicht bin ich dann ganz woanders. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, Dani und Leber, das war vielleicht keine gute Kombination, aber er hat's probiert. Das muss man ihm lassen. Ja, in dem Sinne. Man muss immer mal alles probieren, was einem so vorgesetzt wird. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich in die Nacht, Madidiot, und schwenkt dort. Musik.